Hallo, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, in dem Wettbewerb der Ideen teilzunehmen. Und wir haben ja schon gehört, dass zum Beispiel der Herr Krall gemeint hat, dass Gold ein gutes deflationäres Geld sei. Von Thorsten Polleit haben wir gehört, dass Edelmetallgeld zuverlässig sei, aber aus meiner Sicht dann auch regelmäßig da auch dann zuverlässig abgeschafft wurde. Und jetzt von Anthony Müller im letzten Beitrag haben wir gehört, dass ein freier Markt die beste, idealste Lösung ist, weil wir eben zentral keine Geldpolitik steuern können. Auch hier stelle ich mir die Frage, wie denn dieser freie Markt zunächst erst einmal in die Welt kommen soll, wenn wir diesen Wettbewerb wollen, der ja vielleicht nicht ermöglicht wird von den zentralen Instanzen. Aber der Reihe nach, wir schauen uns an, wie wir Bitcoin benutzen können, beziehungsweise wie wir mit Bitcoin zu einem freien Markt kommen. Und mein Ziel für diesen Vortrag ist, Geld als Technologie zu betrachten, beziehungsweise als Produkt. Wir sagen oft, es ist vielleicht ein soziales Konstrukt oder etwas von der Regierung ausgegeben, aber aus meiner Sicht ist es eine Technologie wie jede andere auch, wie zum Beispiel Schuhe oder MP3-Player. Dann schauen wir uns den Unterschied an zwischen Warengeld und Zeichengeld, weil sich hier eben handlungslogische Unterschiede ergeben zwischen Information und Materie. Anschließend gehe ich nochmal auf die Eigenschaften von Gold ein und darauf leiten wir die Eigenschaften von Bitcoin ab. Und wir schauen uns zuletzt dann die Auswirkungen eines geschlossenen Geldsystems an. Nochmal zu den Hauptfunktionen von Geld. Die haben wir jetzt heute schon genügend gehört, aber mir ist nochmal wichtig, die nochmal aufzuzeigen. Einmal eben die Wertspeicherfunktion, die Tauschmittelfunktion und auch die Recheneinheit. Und um die zu ermöglichen, braucht das Produkt am Ende dann eben bestimmte Eigenschaften. Also für die Wertspeicherfunktion brauchen wir eben die Knappheit, für die Tauschmittelfunktion brauchen wir die Teilbarkeit oder Transportierbarkeit und die Recheneinheit können wir dann durchführen, wenn wir eben dann auch Tauschvorgänge haben. Geld als Produkt. Wir haben auch schon gehört, dass Geld eben das Tauschmittel ist, was in einer Gesellschaft verwendet wird, weil wir eben das Problem des indirekten Tauschs lösen wollen. Und so hat sich dann eben in der Menschheitsgeschichte die Idee von Geld herauskristallisiert, um eben Tauschvorgänge nicht nur über den Raum durchzuführen, sondern vor allem auch über die Zeit, weil wir Geld natürlich zwischen den zwei Tauschvorgängen erstmal halten, bevor wir es dann wieder ausgeben und wir somit einen ständigen Tausch mit unserem zukünftigen Ich haben. Auch betonen möchte ich, dass Geld eine subjektive Bewertung beinhaltet, und zwar des Tauschwerts. Wert ist nämlich subjektiv und ist jetzt nicht in einer Sache enthalten. Also ein Apfel hat vielleicht einen Nährwert oder ein Stück Holz hat einen Brennwert, aber es gibt sowas wie einen intrinsischen Wert. Gibt es nicht, ist es immer die subjektive Wertschätzung oder das Relevanzurteil, welches aus einem Mensch gegenüber einer Sache zustande kommt und wie wir dann die Sache präferieren. Geld als Technologie, wie schon gesagt, wir haben hier ein Produkt, welches unterschiedliche Produkteigenschaften haben kann. Und es gibt da verschiedene Ausführungen, die haben wir in der Menschheitsgeschichte auch schon erlebt. Und es gibt auch ein breites Angebot, weil theoretisch könnten wir ja auch Gummibärchen als Geld verwenden. Die Frage ist halt, warum machen wir es nicht? Warum sind Gummibärchen kein Geld, was sich bisher durchgesetzt hat? Es gibt verschiedene Produktmerkmale, die sich historisch herauskristallisiert haben, die gutes Geld eben haben sollte. Wir haben einmal die Verifizierbarkeit, um eben festzustellen, dass wir auch vom Richtigen sprechen oder das Richtige tauschen. Wir haben die Homogenität, dass alle Einheiten möglichst gleich sind, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Wir haben die Transportierbarkeit und die Haltbarkeit, die Teilbarkeit, um dann den Tauschvorgang auch effizient durchführen zu können. Und die Knappheit, eben damit eine Wertspeicherung überhaupt erst möglich ist. Teilweise wird dann auch noch gesagt, dass wir eine etablierte Geschichte brauchen bei Geld. Und das ist deswegen der Fall, weil Geld auch immer von den Erwartungen der Menschen abhängt, weil wir natürlich eine Erwartung haben, für was wir das Geld dann in Zukunft wieder einlösen können. Auch das Geldregressionstheorem von Ludwig von Mises beinhaltet dies, dass wir eben nach und nach diesen Tauschwert erst hier herauskristallisieren. In der neuesten Zeit ist sicherlich die Zensurresistenz und die Transparenz der möglichen Geldform von Bedeutung, gerade wenn wir uns die Kritik an den Zentralbankwährungen anschauen, oder den geplanten CBDCs oder eben auch der Kryptowährungen, um zu verstehen, wie die funktionieren und wer genau profitiert oder nicht profitiert. Ebenfalls steht die Zentralität bzw. Dezentralität immer wieder im Fokus, weil wir in der Geschichte eben sehen können, dass zentrale Instanzen das Geldmonopol immer wieder missbraucht haben und wir eben erhoffen, dass die Dezentralität zum Beispiel eben bei Bitcoin eine Lösung hier darstellen kann. Auch hier angesprochen, wir haben in der Geschichte verschiedene Produktvarianten erlebt, zum Beispiel hier den Papierschein oder die Goldmünze und ganz unten ein USB-Stick-ähnliches Gerät, um Bitcoin zu verwahren. Schauen wir uns also den Unterschied an zwischen Zeichengeld und Warengeld und zunächst möchte ich einmal auf die Eigenschaften von Informationen eingehen. Und nachher komme ich dann auf die Eigenschaften von Materie. Ich glaube, das ist eine handlungslogische Betrachtung, weil wir auf der einen Seite eben dann die Ideen haben und auf der anderen Seite die Mittel. Und Informationen haben eben die Eigenschaft, dass sie kopierbar sind. Also bei jedem, wenn wir sprechen, wenn wir eine E-Mail versenden, dann ist es immer so, dass eben der Empfänger als auch der Sender anschließend die Information haben. Und es gibt in dem Sinne kein Original, weil beides sich ähnelt. Information braucht auch immer einen Datenträger und ist auch ziemlich stark komprimierbar. Wir kennen alle unsere heutigen Geräte, unsere Smartphones und Festplatten, wo wir Dutzende Gigabyte und Bildern speichern können. Information ist meistens deswegen auch irgendwo dezentralisiert, weil wir natürlich einen Ort haben, wo wir diesen Datenträger abspeichern. Ein Nachteil der Information ist natürlich, dass sie nicht immer realitätsbezogen sein muss. Also eine Information kann eine Lüge sein, sie kann falsch sein, sie kann Fantasy sein, was definitiv ein Nachteil ist. Und für die Aktualität wird auch immer ein Zeitstempel benötigt. Also wenn jetzt auf einem Zettel steht, im Kühlschrank ist ein Liter Milch, dann wissen wir nicht, von wann diese Aussage stammt. Wenn wir jetzt noch einen Zettel nebendran haben, die Milch ist leer, dann wissen wir nicht, was war zuerst. Wir können es nicht bewerten. Und für den Wahrheitsgehalt brauchen wir eben oftmals Vertrauen. Das ist eben dann erstmal das Zwischenfazit, dass wir sagen können, Informationen ist erstmal nicht gut genug, um Geld zu sein, weil gerade wenn wir tauschen wollen, dann sollte nur eine Person diese Information haben. Aber dadurch, dass sie eben kopierbar ist und durch Sprache, wenn Sprache gesprochen wird, wir dann beide die Ideen haben oder die Information, deswegen dient uns Information zunächst mal nicht als Geld, als Tauschmedium. Allerdings haben wir in der Geschichte auch Register gesehen, dass eben immer aufgeschrieben wird, wer hat was an wen gesendet, wem gehört was, wer schuldet wem was. Aber hier haben wir eben immer die Probleme, ist es der aktuelle Stand, wer hat die Einträge gemacht, sind die Einträge richtig, sind vielleicht willkürliche Aktionen passiert, sodass wir eben hier dann immer einer Instanz vertrauen müssen, die dieses Dokument verfasst hat. Auf der anderen Seite haben wir Token bzw. Materie. Hier haben wir die Eigenschaften, dass wir eben physische Gegenstände haben. Die haben eine Masse, dadurch haben sie einen einzigartigen Ort, sodass ich eben bestimmen kann, wo sich diese Materie befindet. Sie haben meistens dann auch eine räumliche Ausdehnung und die Eigenschaft, dass sie nicht kopierbar sind. Also es gibt ja die Versuche, Gold aus dem Nichts zu erschaffen in der Alchemie, aber es wurde nicht geschafft und ich glaube, das kann man chemikalisch dann auch begründen. Wir haben eben aufgrund der Masse eine schwere Komprimierbarkeit, was es natürlich auch schwer macht, dann über große Distanzen leicht zu transportieren. Es kostet einiges an Energie und muss dann auch durchgeführt werden. Auf der anderen Seite haben wir aber eine zeitlose Aktualität. Das heißt, wenn ich weiß, okay, hier hast du ein Gummibärchen, dann weißt du, es ist auch wirklich da, du hast es und es kann keine Fälschung sein, weil du ja das Gummibärchen siehst. Und deswegen kann man die Existenz auch ganz einfach nachprüfen, weil wir sie eben vorfinden. Wir haben jetzt hier allerdings ein Problem, und zwar, wenn es um die Schnittstelle geht zwischen den Informationen und der Materie, wenn wir jetzt eben, wie gesagt, eine Liste haben, auf der steht, im Kühlschrank befindet sich ein Liter Milch, dann kann das richtig oder falsch sein. Und das nennen wir dann eben in der Informatik das Oracle-Problem, eben dass der schreibt, der bleibt, oder ich glaube, so sagt man auch, dass wir eben dieser zentralen Instanz vertrauen müssen. Und dieses Problem, komme ich später drauf, ist eben bei einer goldgedeckten Währung zum Beispiel ein Problem, weil wir nicht wissen, wie viel liegt tatsächlich im Tresor, wie viel Zettel, wie viele Geldeinheiten wurden ausgegeben. Da sind wir immer an der Schnittstelle eben angewiesen, die manipulationsanfällig ist. Und jetzt komme ich auch schon zu den Eigenschaften von Gold. Und Gold ist zunächst einmal ein sehr stabiles Element. Wenn wir uns das Periodensystem der Elemente anschauen, dann stellen wir fest, Gold ist nicht gasförmig. Gold reagiert nicht so einfach mit den anderen Elementen. Gold ist relativ knapp in der Erdoberfläche und kann deswegen nicht sehr schnell, sehr viel eben gefördert werden und hat sich deswegen eben empirisch auch als Geld über verschiedene Kulturen herauskristallisiert. Allerdings hat Gold eben auch in der heutigen Zeit verschiedene Nachteile. Eben ist Gold, es gibt zwar verschiedene Stückelungen als Münzform, als Barrenform, aber wir haben hier nicht die beliebige Teilbarkeit, sodass wir hier umständliche Tauschvorgänge haben. Es ist so ähnlich wie Bargeld. Wir haben jetzt zwar 1-Euro-Münzen, 2-Euro-Münzen, aber wenn wir jetzt 5 Euro bezahlen müssen, dann haben wir jetzt keine 5-Euro-Münze, sondern wir müssen das irgendwie zusammenstückeln, was das Ganze natürlich nicht sehr effizient darstellen lässt. Außerdem haben wir Gold als sehr schwer zu verifizieren, finde zumindest ich. Ich war letztens wieder im Tafelgeschäft, um den Prozess nochmal mir anzuschauen. Und ich kam da rein, dann gab es zunächst eine Sichtprüfung, dann wurde das Gold gewogen, die Größe wurde vermessen, die Prägung wurde in einem Katalog eingeordnet, es wurde der Karatmesser aus der Schublade gezogen, um zu schauen, wie rein ist das Gold. Und das Ganze hat dann 10 bis 15 Minuten gedauert. Und wenn ich mir vorstelle, dass bei jedem Tauschvorgang jeder diese Echtheit überprüfen müsste, dann wäre das natürlich auch im Alltag sehr, sehr umständlich. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Wir haben dann auch den Punkt, dass Gold insgesamt ein sehr schweres Metall ist, weshalb der Transport sehr aufwendig ist. Auch hier haben wir einige Probleme, gerade wenn wir darüber nachdenken, jemand auf einem anderen Kontinent zu bezahlen, da ist es auch hier wieder recht schwerfällig, den dann in Gold zu bezahlen. Davon abgesehen, dass wir dann eben auch noch einen Mittelsmann brauchen. Deswegen, aufgrund dieser Eigenschaften hat sich Gold in der Geschichte immer wieder zentralisiert, weil sich eben dann Verwahrer gebildet haben, die versprochen haben, das zu verwahren und dann nur noch Verbriefungen zu verschicken. Was dann aber auch zu dem Nachteil geführt hat, dass eben dieses sogenannte Oracle-Problem, welches ich vorgestellt habe, eben zum Tragen kam, dass wir nicht mehr richtig verifizieren konnten, wie viel Gold ist eigentlich da. Was ich noch vergessen hatte, ich habe natürlich auch einen großen Spread bezahlt im Goldtafelgeschäft, was mich natürlich auch nicht gefreut hat. Das heißt, hier wird natürlich auch noch einiges für das Tafelgeschäft dann eben an Aufwand verrechnet, weil da natürlich auch noch viel manuelle Arbeit hintersteckt. Gold ist zudem in der Menge nicht begrenzt und vor allem wissen wir gar nicht, wie viel es genau gibt. Also es wird seit Jahrtausenden immer mal wieder was gefördert und das ist natürlich jetzt auch, gerade wenn wir uns die Fragen stellen, wie hoch ist die Inflation, wie messen wir Inflation, dann ist es natürlich auch nicht von Vorteil, wenn wir hier Statistiken erfassen müssen. Wir wissen selbst alle, dass Statistiken nur so gut sind, wie wir sie selbst gefälscht haben. Und deswegen ist es hier natürlich auch ein großer, großer Schwachpunkt. Gold ist also ein offenes System. Was meine ich damit? Gold wird auf Nachfrage gefördert. Also wenn die Nachfrage nach Gold steigt, dann steigt der Preis und die Miner haben mehr Anreize, noch mehr Gold aus der Erde zu holen, was natürlich zu einer Preiselastizität führt oder was eine Preiselastizität ist. Weshalb eben die Miner eben den Anreiz haben, nicht die Knappheit beizubehalten und somit entsprechend gegen die Goldsparer, die ja Gold nachgefragt haben, agieren. Genau, die Goldminer senken eben durch ihre Förderung tendenziell wieder den Preis. Und wir haben es von Herrn Polleit gehört, die Edelmetallgelder sind in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Sie haben also den Test der Zeit nicht bestanden und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum sollten wir es nochmal versuchen? Kann es überhaupt funktionieren, wenn eben hier das Oracle-Problem immer uns zum Verhängnis wird und die Gefahr der Zentralisierung. Oftmals fällt dann der Satz, aber eine Feinunze Gold ist doch ungefähr so viel wert wie ein Maßanzug und das schon seit mehreren hundert oder tausend Jahren. Ich habe jetzt aber hier mal Frédéric Bastiat mitgebracht. Er hat nämlich gesagt, ein schlechter Ökonom betrachtet nur die sichtbaren Effekte, während ein guter Ökonom eben sowohl die sichtbaren als auch die nicht sichtbaren Effekte betrachtet. Und wenn wir das auf dieses Beispiel mit dem Maßanzug anwenden, dann sehen wir eben, dass 86% des gesamten oberirdischen Goldes die letzten 200 Jahre gefördert wurde und die weltweite Goldproduktion in den letzten 200 Jahren auch exponentiell gestiegen ist. Das heißt, der Maßanzug müsste eigentlich noch viel, viel günstiger sein, wenn wir ein knappes Goldangebot hätten. Und es ist ja dann auch wieder nur der sichtbare Anteil, dass eben die Kaufkraft einer Unze Gold für einen Maßanzug behalten wurde, wenn eigentlich der Produktivitätsfortschritt vehement war. Das heißt, ich komme zu dem Fazit, Gold genügt gar nicht unseren Ansprüchen für eine digitale Welt, weil Gold ist nicht knapp, Gold ist nicht teilbar, Gold zentralisiert, Gold ist in der Vergangenheit gescheitert und deswegen müssen wir eigentlich erstmal feststellen, dass wir als Menschheit ein Problem haben. Weil wir brauchen als Geld eben für die langfristige Werterhaltung und den indirekten Tausch brauchen wir eine knappe Geldmenge. Wir haben aber jetzt festgestellt, die Informationen können beliebig kopiert werden, die Mittel bzw. das Material wird auf Nachfrage produziert und gefördert und die Schnittstelle zwischen den Registern und den Datenbankeinträgen und der materiellen Welt, die wird immer vom Machtmonopol missbraucht und zum eigenen Vorteil benutzt. Und es gibt jetzt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Die erste Möglichkeit ist, wir geben auf und wählen das stabilste und knappste Element, was jetzt in dem Fall Gold wäre. Wir versuchen nochmal die Edelmetallwährung und hoffen, dass es diesmal gut geht, vielleicht mit einer besseren Governance-Struktur. Aber aus meiner Sicht, da komme ich nachher noch drauf, ist es eben keine Option. Die Möglichkeit 2 ist, wir definieren uns die Anforderungen, die gutes Geld haben sollte und designen uns ein Netzwerk, welches unseren Ansprüchen genügt. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich habe ja diesen Widerspruch gezeigt, dass eben wir jetzt hier eigentlich ein Problem haben, welches wir so gar nicht richtig lösen können. Aber wenn wir uns nochmal anschauen, wie wir Kassenbücher und Token miteinander verbinden können, dann stellen wir eben fest, dass es durchaus hier dann eine Möglichkeit gibt, die ich dann nachher als Bitcoin vorstellen möchte. Aber wir schauen uns jetzt die Anforderungen an, die eben gutes Geld aus unserer Sicht oder zumindest aus meiner Sicht haben sollte. Wir haben zunächst die knappe Menge, eben damit der Werterhalt langfristig garantiert werden kann. Wir brauchen auch Akteure, die das Netzwerk und die Menge langfristig schützen, die ein Interesse daran haben, den Werterhalt zu schützen und so das Netzwerk auch weiter zu tragen. Wir brauchen eine Geldmenge, die verifizierbar ist. Also nicht so wie heute, wir wissen gar nicht, wie viel Gold gibt es überhaupt oder wie viel Geld hat die Zentralbank überhaupt geschöpft. Da müssen wir Statistiken glauben, das heißt, wir brauchen hier eine Verifizierbarkeit. Wir brauchen eine beliebige Teilbarkeit, gerade weil materielle Dinge bieten das eben nicht, aber digitale Dinge. Dann haben wir hier die Einfachheit zu transportieren, um Tauschvorgänge durchführen zu können, möglichst mit allen Menschen weltweit. Dann haben wir, wie angesprochen, das Digitale, um eben die Teilbarkeit sicherzustellen. Aber gleichzeitig wollen wir eben eine Zensurresistenz, sodass nicht die zentrale Einheit sagen kann, das möchten wir nicht, dass hier Gelder verschoben werden. In dem Zusammenhang brauchen wir natürlich auch ein grenzenloses Geld. Und das ist aber anders als im Vortrag von Johannes kein narzisstisches Element, wenn man die Grenzen der Wirklichkeit nicht wahrhaben will, sondern hier geht es um etwas anderes, nämlich, dass wir Werte zwischen Individuen versenden wollen. Und wir haben eben dann auch den Punkt, dass wir keine zentrale Instanz wollen oder brauchen, weil wir jetzt schon mehrfach gehört haben, dass eben diese immer wieder das Geldmonopol missbrauchen, beziehungsweise dann einfach an der Macht klammern Und wir haben ja auch gehört, dass eine Geldpolitik aus zentraler Hand nicht funktionieren kann. Das bedeutet dann insgesamt eine Trennung von Macht und Geld. Das hört sich natürlich erstmal sehr, sehr krass an, aber ich denke, ist es am Ende konsequent, weil wir eben das auch zum Beispiel bei unseren anderen Einheiten haben, mit denen wir in der Realität etwas messen. Also für uns ist es selbstverständlich, dass wir den Meter oder die Sekunde oder das Kilogramm nicht mehr vom Staat abhängig oder vom Machtmonopol abhängig gesetzt haben und jeden Monat verändern, sondern hier ist es schon in unser Fleisch und Blut übergegangen, dass wir eben wirklich eine Maßeinheit haben, auf die wir uns verlassen können und die auch an eine Natur, eine Konstante geknüpft ist. Genau, dann haben wir eben durch die Digitalität und um zu wissen, wie das Ganze funktioniert, brauchen wir möglichst ein Open-Source-Netzwerk. Also wir müssen nachvollziehen können, was passiert. Wir brauchen Transparenz und bestmöglich, wenn es zensurresistent ist, dann haben wir hier dann auch die Eigenschaft eben, dass wir ein garantiertes Eigentum haben für das Individuum und somit sollte das Geldsystem eben dem Individuum zur Souveränität nützen, beziehungsweise dann als Fazit in der Menge ein geschlossenes Geldsystem sein, sodass eben keine neuen Einheiten hinzukommen, aber sozial eben ein offenes und faires Geldsystem sein, sodass jeder mit nahezu null Kosten und null Aufwand daran teilhaben kann, ohne ausgeschlossen zu werden. Jetzt kommt Bitcoin nicht überraschend. Ich habe hier auch das gleiche Zitat von Friedrich August von Hayek mitgebracht, wie wir heute schon gesehen haben. Und zwar hat er gesagt, ich wiederhole es nochmal, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein Gut haben werden, ein gutes Geld haben werden, wenn wir es nicht aus der Hand der Regierung nehmen, wenn wir es nicht friedlich aus der Hand der Regierung nehmen können, dann müssen wir irgendeinen Weg finden, es drumherum einzuführen. Ebenso haben wir ein Zitat von Milton Friedman, der schon 1999 gesagt hat, ich glaube, dass das Internet eine sehr große Kraft ist, um den Einfluss der Regierung zu reduzieren. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein verlässliches Internetgeld, um über das Internet Werte zu transportieren von A nach B, ohne dass die Person A die Person B kennt und die Person B die Person A kennt. Und auch Satoshi Nakamoto hat dann im Jahr 2008, das ist der anonyme bzw. pseudonyme Gründer von Bitcoin oder der die Open-Source-Bewegung gestartet hat, er hat eben auch das Hauptproblem benannt. Das Grundproblem heutiger Währungen ist, dass es Vertrauen benötigt, damit sie funktionieren. Denn der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie nicht die Währung destabilisiert. Aber die Geschichte ist voll davon, dass eben staatliche Währungen immer wieder dieses Vertrauen missbraucht haben. Um hier eine Verbindung zu bringen zu dem Vortrag über die Ablassbriefe. Satoshi Nakamoto hat am 31. Oktober, also am gleichen Tag wie Martin Luther die Thesen angenagelt hat, hat er das White Paper zur Trennung von Geld und Staat eben veröffentlicht. Und es gibt da die Spekulation, dass das nicht zufällig passiert ist. Okay, kommen wir also zu Bitcoin. Was ist die grundsätzliche Idee, um diese Eigenschaften, die wir jetzt gerade oder die ich gerade hergeleitet habe, um verwirklichen zu können? Wir haben auf der einen Seite eben ein kopierbares Kassenbuch. Das heißt, da stehen alle Transaktionen drin, wer an wen was sendet und dementsprechend wer wie viel hat. Das Ganze ist zentralisiert. Das heißt, man kann wirklich die ganze Transaktionshistorie nachverfolgen von 2009 bis heute. Das Kassenbuch ist natürlich kopierbar, weil es öffentlich einsehbar ist und es besteht aus Zeitstempeln, um immer wieder nachvollziehen zu können, wann welche Transaktion getätigt wurde. Auf der anderen Seite haben wir sogenannte private Schlüssel. Die privaten Schlüssel oder die Geheimnisse, die sozusagen jeder Bitcoin-Halter haben kann, die sind eben dezentral gelagert. Sie sind, wie gesagt, ein Geheimnis, sodass jeder für sich eben seine Werte bewahren kann. Sie sind einzigartig und nur unheimlich schwer zu knacken, weil es mehr Möglichkeiten gibt als Atome im Universum. Und sie sind deswegen auch zeitlos, also man muss sehr gut auf sie aufpassen. Genau, das sind so die Grundkonstrukte, dass wir eben einmal die öffentlichen Transaktionen haben und auf der anderen Seite eben die privaten Schlüssel, die dazu berechtigen, die Bitcoin zu bewegen, wenn man sie denn auf seiner Adresse besitzt. Das heißt, wir haben mit Bitcoin insgesamt eine digitale Wahrheit, was zunächst mal auch wie ein Paradox klingt, absolute digitale Knappheit, wo angezeigt wird, wem was gehört. Und wir stellen recht schnell fest, dass der Bitcoin-Bestand von jeder Person oder jeder Adresse zwischen 0 und 21 Millionen liegen kann. Und so ist der Bestand immer positiv. Das ist aus meiner Sicht auch, also entweder 0 oder positiv, und das ist aus meiner Sicht eben auch zu beachten, denn wir haben hier einen Vermögenswert ohne Verbindlichkeit. Also wir haben hier in dem Kassenbuch keine Schulden eingetragen, sondern es gibt nur Ersparnisse ohne die Verschuldung einer dritten Partei. Und so können wir dann eben auch Geld von Kredit sehr gut unterscheiden, weil wir eben Bitcoin von zukünftigen Versprechen für Bitcoin eben unterscheiden können, weil auch in diesem Kassenbuch sind eben nur die Bitcoin, auf die es am Ende ankommt, gespeichert. Diese dezentrale Blockchain, die hat heutzutage, und die speichert wie gesagt alle jemals gemachten Transaktionen, hat heutzutage eine Größe von 600 Gigabyte. Die kann man auf einer handelsüblichen Festplatte speichern. Hier habe ich jetzt ein paar Bilder von Bekannten mitgebracht, die eben bei sich zu Hause alle Transaktionen speichern und die neuen verifizieren. Und hier stellt sich dann auch schon die Frage, wo sind denn die Bitcoin? Also sie sind ja nicht physisch vorhanden, das heißt, sie können nicht einfach über einen Angriff mit dem Schraubenzieher weggenommen werden, sondern sie sind überall auf der ganzen Welt gespeichert. Und sie können nur weggenommen werden, wenn eben jemand Zugriff zu diesen privaten Schlüsseln bekommt oder erhält. Das heißt, keiner weiß auch wirklich genau, wer wie viel besitzt, weil jeder könnte mehrere Adressen besitzen oder keinen Zugang mehr zu den Adressen haben, sodass wir hier eben kein Vermögensregister in dem Sinne errichten können, wie wir es vielleicht bei zentralen Registern machen können. Der zweite Punkt ist, ich freue mich, dass Herr Müller extrem viele komplizierte Formeln aufgeführt hat, weil das hier ist die einzige Formel, die bei Bitcoin wirklich relevant ist, um Bitcoin zu verstehen. Und das hier ist eine Summenformel, die die Ausschüttung der neuen Bitcoin aufzeigt. Also wir haben natürlich das Problem, wir wollen eine konstante Geldmenge. Aber vor 2008 oder 2009 gab es natürlich keinen Bitcoin. Das heißt, wie kommt die Bitcoin-Menge überhaupt in die Welt? Und da gibt es einen Ausschüttungsplan, nämlich bei jedem Block in dieser Blockchain, also jedes Mal, wenn eine Menge an Transaktionen hinzugefügt wird, dann werden neue Bitcoin an die Miner, die eben diesen neuen Block anhängen, ausgegeben. Und es waren zunächst eben 50 Bitcoin für die ersten 210.000 Blöcke, und nach 210.000 Blöcken wurde dann I um 1 erhöht, das heißt, dann wurden für die nächsten 210.000 Blöcke 25 ausgegeben, und nach 210.000 Blöcken wurden dann 12,5 pro Block ausgegeben, sodass wir hier insgesamt auf eine Kurve kommen, die sich 21 Millionen Bitcoin annähert, wenn sich alle 210.000 Blöcke eben pro Block die neu ausgeschütteten Bitcoin halbieren. Hier in Rot sehen wir dann auch die Inflationsrate, das heißt, aktuell sind wir ungefähr hier kurz vor der 820.000 Blöcke-Marke. Wir sehen, die Inflation ist gerade bei ungefähr 1-2%, was der aktuellen Inflation von Gold entspricht. Der Herr Müller hat vorher auch gefragt, wie wir denn die Geldmenge überhaupt messen können, was die richtige Geldmenge ist, beziehungsweise was die richtige Methode ist, die Inflation zu messen. Und bei Bitcoin ist das eben sehr, sehr einfach, weil es in dem Sinne keine Geldpolitik gibt, die hier reinfunken kann. So sehen wir eben, okay, es gibt aktuell 19,4 Millionen Bitcoin, und die Inflationsrate ist 1,5%. Also sehr, sehr schön und sehr, sehr transparent. Zur Sicherung des Netzwerks. Ich habe es schon angesprochen, bei Gold ist es so, dass die Miner eben die Nachfrage am Gesamtbestand oder das Angebot am Gesamtbestand erhöhen, wenn die Nachfrage an Gold steigt. was natürlich dazu führt, dass Goldpreis elastisch ist. Bei Bitcoin ist es so, dass die Miner das Netzwerk sichern. Das heißt, sie bekommen dann Bitcoin ausgeschüttet, wenn sie nach den Regeln des Netzwerks spielen, die aktuell lauten, sichere den Bestand von 21 Millionen Bitcoin. Nur dann bekommen sie auch die Transaktionsgebühren ausgeschüttet und sie müssen daher einen realen Ressourcenaufwand in Form von Energie leisten und auch in Form von Risiko, um eben auch dann nur an die Bitcoin zu kommen. Es wird immer mal wieder gesagt, dass das ein sehr schwieriges mathematisches Problem ist, was die Miner hier lösen müssen. Dem ist nicht ganz so, sondern die müssen einfach nur ein sehr simples Problem sehr häufig lösen, in der Hoffnung, dass eine richtige Lösung rauskommt, weil wir haben hier ein probabilistisches Problem. Das heißt, es ist eine Funktion, die ausgeführt wird, von der man das Ergebnis nicht unbedingt kennt aufgrund der Inputs. Das heißt, sie müssen wirklich ganz oft versuchen, die richtige Zahl einzugeben, bis ein bestimmtes Ergebnis herauskommt. Das heißt, die Miner, die dienen dem Netzwerk, ohne diesen Dienst bekommen sie keinen Reward. Das Bitcoin-Netzwerk ist demnach preisinelastisch, das heißt, egal wie hoch das Angebot oder die Nachfrage oder das Angebot an Bitcoin ist, die Menge wird nicht vergrößert. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch erwähnen, dass oftmals genannt wird, ja, man könnte die Software einfach kopieren, dann gibt es zwei Bitcoin-Blockchains. Aber das möchte ich auch kurz entkräften, denn es ist so, dass wir jede marginale Einheit unserer Kaufkraft nur in einem bestimmten Gut oder Geld speichern können. Und genauso ist es bei den Minern, dass sie jede marginale Einheit der Ressourcen oder Energie, die sie einsetzen, nur einer bestimmten Verwendung oder einem bestimmten Ziel zuführen können. Und wenn man jetzt diese Software einfach kopieren würde, dann würde sich trotzdem um eins dieser Netzwerke einen Netzwerkeffekt bilden, weil eben sowohl die Bitcoin-Halter als auch die Bitcoin-Miner gegenseitig voneinander profitieren. Also die Halter, das Geld hat nur einen Wert, wenn die Miner das Netzwerk sichern und die Miner sichern nur das Netzwerk, wenn die Halter auch Bitcoin halten. Und so entsteht eben dieser Netzwerkeffekt, weshalb dann eben mögliche Kopien höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben. Ein weiterer Punkt ist eben, dass wir Geld als reine Information haben. Also ich habe es vorher schon gesagt, Wert ist, es gibt keinen intrinsischen Wert. Das heißt, auch Informationen können für uns einen Wert haben. Zum Beispiel der Geburtstag unserer Mutter. Wenn wir den vergessen, gibt es vielleicht Ärger. Aber für andere Leute hat diese Information vielleicht keinerlei Relevanz, weil sie auch keine Konsequenzen tragen. Das heißt, Informationen können sehr, sehr wohl werthaltig sein und dadurch, dass es eben Informationen sind und ich ja vorher von diesem Passwort schon geredet hatte, welches man besitzen oder von diesem Geheimnis, welches man besitzen kann, ist es eben so, dass wir uneingeschränktes Eigentum haben, denn niemand kann uns diese Informationen wegnehmen, wenn er unbedingt will, weil wir sie natürlich irgendwo speichern können, wo niemand hinkommt oder weil wir sie uns im Ernstfall einfach nur merken können. Wir können es so vergleichen wie hier der Briefkasten und der Schlüssel. Also wir haben eine öffentliche Adresse. Auf dieser öffentlichen Adresse ist unser Bitcoin und wir können ihn nur bewegen, beziehungsweise wir können nur an die Post gelangen, wenn wir den passenden Schlüssel dazu haben. Das nennt sich dann hier im Fachbegriff die Public-Private Key Cryptography, also die öffentliche private Schlüsselkryptographie. Das sieht dann technisch ungefähr so aus. Wir haben eine riesig lange Zahl, welches die öffentliche Adresse darstellt und eine riesig lange Zahl, die unseren privaten Schlüssel darstellt. Und der darf natürlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Also diese Adresse ist jetzt für immer verbrannt, weil ihr natürlich die Möglichkeit habt, hier den Briefkasten zu öffnen und zu schauen, liegt da ein Bitcoin und kann ich den womöglich an meine eigene Adresse senden. Sich diese lange Zahl zu merken, ist natürlich in der Praxis sehr, sehr umständlich und deswegen gibt es ja auch schon vereinfachtere Methoden, wie zum Beispiel einfach die Dekodierung oder die Umwandlung in 24 Wörter aus dem englischen Duden. Das Ganze ist eine genormte Liste, die auch ebenfalls transparent im Internet eben zu finden ist. Bitte?
Jetzt auch verbrannt, die 24 Wörter.
Ja, genau, ja. Das heißt, zusammengefasst haben wir hier Bitcoin als geschlossenes System. Und Bitcoin macht es eben so, dass wir hier nur die Daten verwenden, die wir auch auf der Blockchain, in diesem Kassenbuch vorfinden, benutzen und wir keine Informationen der externen Welt aufschreiben. Das heißt, wir haben gar nicht den Anspruch, aufzuschreiben, wie viel Stühle gibt es jetzt in diesem Raum. Weil die Stühle könnten kaputt gehen, sie könnten verbrannt werden, sie könnten gar nicht erst existieren, sie könnten wegtransportiert werden. Das heißt, wir haben wirklich nur Daten, die auf dieser Blockchain sind, die für uns relevant sind. Es gibt einen Bitcoiner, der nennt sich Gigi, der hat den Spruch geprägt, in Bitcoin, the map is the territory. Weil es eben diesen Spruch gibt, the map is not the territory. Also die Karte ist nicht das Gebiet, sondern nur ein Abbild des Gebiets. Und bei Bitcoin ist es eben so, es gibt kein Gebiet, es gibt nur eine Karte. Und um die geht es. Als weiteres möchte ich darauf eingehen, dass es immer wieder zu Ideen kommt, wie zum Beispiel goldgedeckte Kryptowährung. Aus meiner Sicht holt sich diese Idee aber wieder nur die Nachteile von Gold wieder ins Haus, weil natürlich Gold immer noch inflationär ist und immer noch überprüft werden muss und immer noch zentralisiert ist und wir zusätzlich noch irgendein Softwarekonstrukt oder ein Hardwarekonstrukt bräuchten, um die Übertragung möglich zu machen. Warum nicht einfach nur eine zentrale Datenbank, weil wir sowieso schon im Intermediär vertrauen müssen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das hier nur extra Aufwand und kein zusätzlicher Nutzen oder Erfolg. Es gibt dazu dieses schöne Bild. Eine goldgedeckte Kryptowährung ähnelt aus meiner Sicht eben dieser Auto-Pferde-Kutsche. Aber das ist nicht die Idee von Bitcoin. Die Idee von Bitcoin ist ja genau, dass wir das Gold nicht mehr brauchen. Und genauso ist ja die Idee vom Auto, dass wir dann nicht nur die Kutsche nicht mehr brauchen, sondern auch das Pferd nicht mehr brauchen. Also warum eine goldgedeckte Kryptowährung, wenn die Kryptowährung von sich aus schon funktioniert? So, wir haben jetzt also eine absolute digitale Knappheit anhand eines Netzwerks, wo die Akteure das Interesse haben, die Knappheit zu wahren. Sie profitieren davon, weil eben die Knappheit Bestand hat, es sich immer mehr Adoption erfreut und wir haben das Ganze auch digital und somit teilbar, transportabel, grenzenlos, erlaubnisfrei, Open Source, verschlüsselt, zensurresistent, auch am Wochenende geöffnet und somit ermöglichen wir es dem Individuum, gerade auch in Krisenzeiten eben Vermögenswerte zu halten, wenn sie zum Beispiel aus einem Land flüchten müssen oder die Politik Konten sperrt oder pfändet. Auf der linken Seite habe ich jetzt nochmal die Evolution des Geldes dargestellt. Wir haben eben angefangen mit Edelmetallgeld, haben dann aber recht schnell festgestellt, für weite Distanzen ist es nicht ganz praktikabel, weil es eben schwer ist, weil es nicht teilbar ist. So kam dann das Papiergeld in die Welt, also als Antithese. Hier ist es aber so, dass es noch viel stärker inflationierbar ist als das Gold. Und jetzt ist meine Erkenntnis eben, dass wir jetzt nicht wieder zurückgehen auf ein Edelmetallgeld, sondern dass wir jetzt eben die Synthese machen und eben diesen Token, den wir bei Gold haben, mit diesem Kassenbuch, welches wir bei Fiat-Geld haben, eben miteinander verbinden, um jetzt eben eine digitale absolute Knappheit zu schaffen, die wir eben davor weder bei Gold noch bei Fiat-Geld feststellen konnten. Das Ganze führt aus meiner Sicht dann nicht zu einem fragilen Gesamtsystem, denn ich bin der Meinung, dass wenn die Eigenschaften eines Geldsystems eine Planwirtschaft ermöglichen, und da kann ich anschließen an das, was Andreas gesagt hat, der nämlich gesagt hat, die Planwirtschaft ist das Symptom der menschlichen Einstellungen, so ist eben hier dann aus meiner Sicht die Planwirtschaft immer das Symptom der Eigenschaften der Geldtechnologien, was dann eben immer wieder dazu geführt hat, eben, dass wir eine zentrale Instanz hatten, die eben den Zins manipuliert, die Geldmenge manipuliert und eben die Gesellschaft dann immer vermehrt versklavt wurde und die Anpassungsprozesse über den Zins, wie wir es ja schon mehrfach gehört haben, nicht ermöglicht haben. Auf der anderen Seite, wenn eben ein Geldsystem besteht, welches keine Planwirtschaft ermöglicht, weil wir Eigentumsrechte haben, die durchgesetzt werden, dann ist aus meiner Sicht eben Marktwirtschaft die Folge, weil dann eben nur Kooperationsprozesse auch stattfinden können, zumindest wenn wir über Geld reden. Klar können immer noch Mittel beschlagnahmt werden, aber beim marktfähigsten Gut, welches jedem zugänglich ist, weil es eine Open-Source-Technologie ist, so könnte jeder dann eben darauf flüchten. Das heißt, wir hätten dann ein antifragiles System mit den ganzen Effekten, dass das Teilsysteme zwar scheitern können, insolvenz gehen können, sich irren können, aber eben das Gesamtsystem kann in dem Sinne nicht mehr scheitern, weil es eben keine zentrale Instanz gibt, an dem das gesamte System hängt. Das heißt, aus meiner Sicht ist eben Bitcoin der Weg zu der Marktwirtschaft, weil wir eben zunächst mal ein Geld brauchen, was keine Planwirtschaft ermöglicht. Genau. Das Ganze ist dann eine Bottom-up-Bewegung und das erleben wir gerade auch weltweit. Wir haben zum Beispiel in El Salvador eine große Bitcoin-Bewegung. Auch in Deutschland gibt es eine große Community, die immer wieder Stammtische organisiert, Events organisiert, wo man sich informieren kann. Und diese Bottom-up-Bewegung vom Individuum über Unternehmen zur Gesellschaft möchte ich hier in diesen zwei Tweets nochmal darstellen. Der Jonathan Newman vom Mises-Institut in den USA hat dargelegt, wie Mises aufgezeigt hat, dass der Sozialismus eben nicht funktionieren kann. Nämlich, wenn es kein Eigentum gibt, dann gibt es keine Austausch, keine Tauschvorgänge. Ohne Tauschvorgänge gibt es keine Preise. Ohne Preise gibt es keine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Ohne Wirtschaftlichkeitsrechnung gibt es keine Produktionsentscheidungen, beziehungsweise die Entscheidungen werden im Dunkeln getroffen. Und wenn das passiert, dann bleiben eben die Grundbedürfnisse unbefriedigt. Ich habe das jetzt umgeschrieben. Und zwar, Bitcoin regelt auf diese Weise: Das Eigentum ermöglicht Tauschvorgänge, Tauschgeschäfte ermöglichen Preise, Preise ermöglichen wirtschaftliche Kalkulationen ermöglichen Produktionsentscheidungen. Und wenn das geschieht, werden eben die Bedürfnisse befriedigt. Und ich glaube, das passt auch zu der Folie, die der Herr Müller vorhin gezeigt hat, eben wie sich das alles einander bedingt. Ich bin also weniger der Meinung, dass ein freier Markt in der Praxis gutes Geld hervorbringt. Wir sollten vielmehr die Strategie fahren, dass ein geschlossenes Geldsystem ein freier Markt hervorbringt, weil wir nicht davon ausgehen können, dass uns dieser freie Markt genehmigt oder gestattet werden wird, sodass wir eben, wie Hayek es gesagt hat, eben erstmal einen Weg herumfinden müssen, um die Regierungen, um die Zentralbanken, damit wir eben hier einen freien Markt hervorbringen und nicht den freien Markt eben zunächst brauchen. Ich habe den Vortrag begonnen damit, dass Geld immer auch Produkt und Technologie ist, und damit möchte ich auch langsam enden, denn es gibt, gerade wenn wir um technische Disruption reden, immer wieder sogenannte Adoptionskurven, weil wir eben nicht nur inkrementelle Verbesserungen haben, sondern disruptive Verbesserungen. Ich glaube, ich habe es aufgezeigt, wir haben eben die absolute Knappheit, wir haben die Teilbarkeit, wir haben die Grenzenlosigkeit, die Zensurresistenz, die Berechenbarkeit der Inflationsrate, all das hat eben Potenzial, dass das komplette System sich grundlegend ändert, wie wir uns organisieren. Und da ist es dann immer so, dass Menschen, die eben die Vorteile dieses neuen Systems nutzen oder schon kennen, auf dieses neue System übergehen, aber nicht mehr zurückgehen. Und je mehr Menschen das tun, desto schwächer wird eben dann auch diese alte Technologie, weil eben immer weniger die Deckungsbeiträge reichen immer weniger aus, um die Geschäftsmodelle der alten Branche finanzieren zu können. Und deswegen werden dann auch die Kosten im alten System immer teurer. Und so beschleunigt sich dann eben dieser Wandel, und diese Adoption verläuft dann immer in dieser S-Kurve. Und je mehr Leute dann in dieses neue System überlaufen, desto mehr Investitionen werden dort getätigt, desto mehr vielleicht auch Regulierung in dem Bereich wird positiv gestaltet, desto mehr Lobbyismus gibt es, desto effizienter sind die Prozesse, desto mehr Experten gibt es, desto mehr Literatur, desto mehr Wissen. Und so gibt es hier dann eben diesen Aufwärtsprozess und diesen Abwärtsprozess dieser beiden Systeme. Und ich glaube, es ist auch zu beobachten, dass sich immer mehr Menschen eben vom Fiat-Geldsystem abwenden und dann auch Lösungen in eben Bitcoin suchen. Und dass sich langsam hier dieser Aufwärtsprozess in Gang setzt. Oftmals kommt jetzt noch die Frage, ob man Bitcoin vertrauen kann. Auf der einen Seite habe ich hier diesen Gag mitgebracht. Bitcoin ist so unübersichtlich, ich mache lieber das, was mir bekannt ist. Und dann sagt die andere Person, okay, dann erklär mir mal, wie Gold oder wie Fiat funktioniert. Und dann hat die andere Person natürlich auch wirklich keine Ahnung oder weiß eigentlich gar nicht, was sie bisher gemacht hat. Also wie können wir jetzt Bitcoin vertrauen? Bei uns Bitcoinern ist es so, dass ein Mantra ist, don't trust, verify. Das heißt, wir können ja wirklich, es ist wahr, dass wir wirklich über diese Open Source Software die Sache verifizieren können und theoretisch jede Zeile Code nachvollziehen können, aber es ist eben auch wahr, dass die wenigsten von uns eben das selbst nachvollziehen können. Aber es ist schon mal gut, dass es in der Theorie möglich ist und dass da mit Sicherheit einige Menschen draufschauen. Das viel bessere Argument ist aber aus meiner Sicht der Test der Zeit. Und zwar, Bitcoin funktioniert jetzt schon seit über 14 Jahren einwandfrei und es befinden sich so viele Werte in diesem Netzwerk, so viele Kaufkraft, dass ja die Anreize für die Hacker so groß sein müssten, auch dieses Netzwerk zu knacken. Aber es wird bis heute nicht geknackt. Was eben ein sehr guter Indikator dafür ist, dass es aktuell auch nicht knackbar ist. Und wenn man sich dann mehr damit beschäftigt, auch aus meiner Sicht die nächsten Jahrzehnte nicht knackbar ist. Außerdem empfehle ich selbst Erfahrung zu machen, mal eine Transaktion zu machen. Man muss ja nicht all in gehen und alles auf eine Karte setzen. Ich glaube, ein guter Rat ist, get off zero, also zumindest mal ein bisschen zu besitzen, um einfach diese mögliche Adoption eben nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern dass man sich eben schon mal damit beschäftigt hat. Zum Abschluss, ist Bitcoin die Zukunft? Habe ich zwei Zitate mitgebracht, eben von Satoshi Nakamoto, dem Pseudonym, der Bitcoin ins Leben gerufen hat. Er sagt nämlich zum einen, es macht Sinn, ein bisschen sich zu besorgen, falls genug Leute selbst so denken, dann könnte es zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Und er schreibt auch, dass eben in 20 Jahren es aus seiner Sicht entweder extrem viele Transaktionen gibt und das Netzwerk sich extrem adoptiert hat, oder eben, dass das Netzwerk wieder verschwindet. Aber ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich die letzten Jahre verändert hat, wie sich die Preisadoption verändert hat, dann sehen wir aktuell den Trend, dass eben die Adoption voranschreitet und wir in 20 Jahren eine sehr große Anzahl an Transaktionen sehen werden. Ich habe jetzt hier noch einen Call to Action mitgebracht und zwar möchte ich euch auch noch eine Transaktion vorführen. Es war ja ein sehr theoretischer Tag. Und zwar möchte ich zusammen mit dem Manuel jetzt noch einmal eine Bitcoin Lightning Transaktion zeigen. Er wird und zwar von Smartphone zu Smartphone mit nahezu null Kosten. Ich habe es auch
Ah,
hier.
das war nicht meins.
Ne, ist
Sorry.
auch meins.
Ja.
Und zwar, wie ihr sehen werdet, die Transaktion wird in nahezu Echtzeit vonstatten gehen und auch mit nahezu null Kosten. Hast du eine Rechnung schon erstellt? Ja? Er hat jetzt eine Rechnung erstellt, zeig nochmal, von 2100 Satoshis. Das ist eine Untereinheit von Bitcoin, also so wie der Cent zum Euro. Und das sind jetzt aktuell gerade 73 Cent. Das heißt, ich habe hier auch eine Wallet dabei und ich klicke jetzt mal auf Senden. Das heißt, ich muss seinen QR-Code, also seine Rechnung, absenden. Habe jetzt die auch erhalten. Er schreibt sogar eine Nachricht mit, wer ist schon Gold? Und wenn ich jetzt hier ein Netz hätte, ah, ich bin im Flugmodus. So, Moment. Ich dachte schon, es liegt am Internet, aber ich war aufgrund des Vortrags natürlich im Flugmodus. Ich scanne nochmal ab. Und es zeigt mir jetzt an, ich muss 1 Cent Gebühren zahlen. Ich drücke mal auf Bezahlen. Bei mir ist es jetzt schon durch und bei ihm jetzt auch. So schnell geht es also, wie wenn wir im Chat eine Nachricht versenden. Und das Ganze jetzt ohne Bank. Er hätte in Australien sitzen können und mir seine Rechnung per Text schicken können. Das war ja auch eine Mikrotransaktion, also was ja auch nochmal ein ganz neues Feld ist. Wir haben ja sowas aktuell gar nicht, dass wir wirklich Kleinstbeträge verschicken können. Und ja, also ich freue mich, wenn ihr euch mehr mit Bitcoin beschäftigt und ich bin davon fasziniert. Und ich glaube, das hat eine große Zukunft, weil es eben aus meiner Sicht eben dieses dargestellte Problem löst, dass wir eben alle Informationen kopieren können. Jede Materie wird gefördert und jede Schnittstelle wird manipuliert. Und deswegen haben wir jetzt eben dieses Kassenbuch, was zwar dezentral gespeichert wird, aber die Eigentumsrechte über die privaten Schlüssel. Und dadurch eben die neuen Organisationsformen, die sich ergeben werden, weil Planwirtschaft in dem Sinne nicht mehr möglich ist. Genau, das hier nochmal zusammengefasst. Was ich jetzt nicht groß erzählt habe, ist meine Seite Fix Your Money, Fix Your World. Auf der Seite kann man sich die Aktienkurse anschauen, eben nicht nur in Dollar denominiert. Da denkt man vielleicht, man wäre der beste Investor, weil die letzten Jahre alles gestiegen ist, sondern eben auch in Gold denominiert oder in Bitcoin denominiert. Und so sieht man eben, in Bitcoin fallen die Kurse. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja eben günstige Preise. Wir wollen Messgrößenstabilität und nicht Preisstabilität. Wir wollen, dass die Preise aufgrund von Produktivitätsfortschritt und immer mehr Innovation dann auch langfristig sinken und alle von diesem Wohlstand profitieren. Deswegen gerne mal da drauf schauen. Da ist, glaube ich, auch nochmal einiges anschaulich beschrieben und dargestellt. Genau, so viel von mir.